Lisa?
Ja?
Was findest du eigentlich gruseliger? Geister oder echte Menschen, die schlimme Dinge tun?
Direkt eine ganz schön schwierige Frage zu Beginn. Ich würde sagen, echte kriminelle, böse Menschen finde ich gruseliger als Geister. Und du?
Also ich finde hier eigentlich immer Geister gruseliger.
Mhm.
Auch wenn ich so nachts alleine zu Hause bin, dann grusel ich mich schon immer mehr vor Geistern.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, ich bin auch sehr fasziniert von diesen Dingen und ich liebe auch das Gruselgefühl.
Mhm.
Andererseits weiß ich auch, dass es so ein bisschen irrational ist.
Ja.
Weil jeden Menschen, den ich kenne, der ein Trauma von irgendwas hat, hat das wegen einem anderen Menschen und nicht wegen einem Geist.
Das ist wohl wahr, ja. Also ich finde, nachts auf der Straße gruselt man sich oft mehr dann über, also über Menschen, die irgendwie böse aussehen. Und zu Hause hat man vielleicht mehr Angst vor irgendwas Übernatürlichem.
Ja, ist schon so, ne?
Ja. Naja, ich würde sagen, wir begrüßen euch damit ganz herzlich zu unserer zweiten Folge unserer Podcast-Reihe Gruselfaktor. Wir erzählen uns jetzt hier gegenseitig eine Gruselgeschichte, die die anderen noch nicht kennt. Und ja, ich bin die Lisa.
Und ich bin Katha. Und der Podcast heißt Gruselfaktor, weil wir die Geschichte der jeweils anderen immer bewerten in ihrer Form der Gruseligkeit. Das heißt, wenn eine Geschichte so überhaupt nicht gruselig ist, dann hat die einen Gruselfaktor von 0. Und wenn die Geschichte super gruselig ist, so dass sie einen nachts nicht mehr schlafen lässt und bei jedem komischen Geräusch quasi aufzucken lässt, dann bekommt die Story einen Gruselfaktor von 10. Und was wir vielleicht auch noch sagen sollten, wir erzählen uns vor allem wahre Geschichten, die zum Gruseln sind. Mhm. Also ist auch viel True Crime dabei. Manchmal werden wir uns aber auch Urban Legends erzählen, die so gerade noch an der Wahrheit kratzen. Und heute haben wir ein bisschen eine Special-Folge. Oder?
Ja, denn die Feiertage stehen ja vor der Tür und passend zu der Jahreszeit hat mein Fall vielleicht was mit Weihnachten zu tun.
Und meiner auch.
Was für ein Zufall.
Ja, was für ein Zufall.
Dann fange ich doch mal mit meiner Weihnachtsgeschichte an, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wenn die Leute sich, die beim letzten Mal ein M-Trinkspiel aus unserem Podcast gemacht haben, schon vom Kater erholt haben, dann können wir auf jeden Fall anfangen. Ja. Und ich würde sagen,
ja, 14 Tage hatten sie ja Zeit. Das muss reichen. Dann.
Ja, holt den Schnaps raus, Leute. Die nächste Runde geht los. Wer weiß.
Ja, alles klar. Dann enttäusche
uns
mal
nicht, Lisa.
Ich tue mein Bestes. Maxwell trifft die Familie seiner Freundin Katie zum ersten Mal während den Feiertagen. Er wird später sagen, es sei das schlimmste Wochenende seines Lebens gewesen. Die Familie lebt in einem anderen Bundesstaat, in Vermont, und er selbst und seine Freundin leben in Long Island in New York. Die Beziehung ist noch recht frisch, aber Katie scheint die Beziehung schon ernst zu nehmen, denn zumindest so ernst, dass die Eltern die beiden für die Weihnachtsfeiertage zusammen einladen. Die Familie von Katie ist recht klein. Sie würden dann an den Feiertagen zu fünft sein. Die Eltern von Katie, ihr Bruder Paul und die beiden selber. Als die beiden am Haus ankommen, ist Maxwell positiv überrascht von dem schönen Anwesen. Das Haus ist sehr schön und das Grundstück groß und ziemlich abgelegen. Also die nächsten Nachbarn sind relativ weit entfernt. Die beiden steigen aus dem Auto aus. Und die Eltern kommen aus dem Haus, um sie zu begrüßen. Die Begrüßung ist recht herzlich und der erste Eindruck relativ positiv. Sie wirken recht freundlich, zeitgleich vielleicht auch etwas seltsam, also auf eine komische Art freundlich. Der Vater lächelt bei der Begrüßung nicht, gibt Maxwell die Hand, klopft ihm auf die Schulter und sagt, es sei schön, ihn kennenzulernen. Die Mutter zeigt etwas mehr Emotion. Sie hat ein breites Lächeln, umarmt zur Begrüßung, wobei ihr Lächeln vielleicht etwas aufgesetzt wirkt. Das Haus ist von innen genauso schön wie von außen. Es hat ein bisschen was von einer Holzhütte, so von der Atmosphäre. Kurze Zeit später trifft auch Katies Bruder Paul ein. Er kommt direkt von der Arbeit. Er wird von Maxwell als socially awkward wahrgenommen. Er trägt einen Topfschnitt und seine Arme sind komplett tätowiert. Und ja, er verhält sich komisch. Nach dem gemeinsamen Abendessen schauen alle zusammen noch einen Weihnachtsfilm im Wohnzimmer.
Ich stelle es mir gerade irgendwie mega creepy vor, wie so dieses Pärchen mit den Eltern und der weirde Bruder so auf der Couch sitzt und Kevin allein zu Hause guckt.
Ja, was für ein Weihnachtsfilm, weiß ich auch nicht, aber ja, aber bis dahin ist ja eigentlich noch nichts richtig Komisches passiert.
Außer die Tattoos.
Außer die Bruder. Tattoos und der Topfschnitt.
So komisch.
In der Kombi vielleicht ein bisschen seltsam. Maxwell merkt bei dem Film, dass Paul ihn ununterbrochen anstarrt. Er selbst versucht, keinen Blickkontakt aufzubauen und schaut erstmal starr nach vorne auf den Fernseher. Irgendwann hält er es aber nicht mehr aus und guckt ihn an. Daraufhin sehen sich beide bestimmt 3 Sekunden lang in die Augen, was ganz schön lange sein kann, bevor Paul wieder auf den Fernseher guckt. Paul gibt ihm vorher noch einen extrem abwertenden Blick. Max fühlt sich inzwischen sehr unwohl. Später am Abend gehen Maxwell und seine Freundin Katie ins Gästezimmer, wo sie schlafen. Zu dem Zimmer gehört auch ein eigenes Badezimmer. Als Katie ins Badezimmer geht, um sich die Zähne zu putzen, vibriert ihr Handy, welches sich auf dem Nachttisch neben dem Bett, also welches sie da hat, liegen lassen. Max sieht im Augenwinkel, dass Katie eine Nachricht von ihrer Mutter erhalten hat. Aus einem komischen Gefühl heraus kann Max nicht anders und liest die Nachricht. Was er liest, damit hatte er nicht gerechnet und es sollte die ganze Nacht nochmal komplett umkrempeln. Glaubst du, er ahnt etwas?
Oh mein Gott! Sag nochmal kurz, wo du die Story her hast.
Die hat Maxwell selber, also ein, hat er im Internet veröffentlicht.
Auf Reddit, oder?
Ist eine Reddit-Story, ja, genau.
Aber es ist keine No-Sleep-Story, also hat er so...
Scheint ihm wirklich passiert zu sein.
Also unter was für einer Rubrik?
Das weiß ich gar nicht so genau, weil ich die nicht direkt von Reddit habe.
Ah, okay, sondern das war eher so...
Die findet man auf jeden Fall öfter im Internet. Also die wurde oft repostet.
Als so eine von wahren Geschichten, als die eine, passiert sind,
genau,
an Weihnachten.
Der Creepy Christmas Stories.
Okay.
Glaubst du, er ahnt etwas? Steht da auf dem Display. Er kann leider nur noch einen kurzen Blick erhaschen, bevor das Display zu einer anderen Notification wechselt. Er kann das Handy auch nicht entsperren, um mehr von dem Gesprächsverlauf zu lesen.
Ja, okay, aber vielleicht könnte er da ja auch noch denken, er kriegt voll das geile Weihnachtsgeschenk oder so, ne?
Vielleicht, ja. Er geht halt mit einem gruseligen Gefühl schon irgendwie in die Nacht rein, durch die gruseligen Blicke von Paul. Aber ja, er fühlt sich jetzt auf jeden Fall, glaube ich, nicht besonders gut und ahnt irgendwas Schlimmes.
Okay.
Maxwell kann seinen Puls nun spüren und sein Kopf wird ganz heiß. Als Katie zurück ins Zimmer kommt, tut Maxwell so, als wäre er schon eingeschlafen, damit sie ihm die Aufregung nicht ansieht. Er bemerkt noch, wie sie etwas auf dem Handy tippt. Danach knipst sie das Licht aus und schläft ein. Max kann nicht schlafen. Er dreht sich Stunde um Stunde. In seinem Kopf immer wieder die Gedanken daran, was dieser Text wohl zu bedeuten hat. Ist er gemeint? Was stimmt eigentlich nicht mit ihrem Bruder? Und warum hat sich ihr Vater bei der Begrüßung so komisch verhalten? Es ist genau 2 Uhr nachts, als Max bemerkt, dass Katie aus dem Bett steigt und dabei sehr bemüht ist, leise zu sein. Unter anderen Umständen wäre dies eine nette Geste gewesen. In Bezug aber auf die Ereignisse der Nacht wirkt es eher verdächtig. Max bewegt sich nicht und tut so, als würde er tief und fest schlafen. Er bemerkt, dass Katie auf seine Seite des Bettes tritt und dort für einige Zeit stehen bleibt.
Scheiße.
Danach verlässt sie den Raum. Irgendetwas liegt im Busch. Max hört noch eine weitere Person die Treppe runtergehen in den Wohnbereich. Kurze Zeit später noch eine. Man kann hören, wie sich Leute unten unterhalten, aber in einer sehr leisen Weise. Fast schon bemüht leise, so als würden sie einen Plan schmieden. Als er genauer hinhört, hört er, wie Katie so etwas sagt wie: Wenn ich zurückgehe, bleibst du vor der Tür stehen. Daraufhin sagt Paul, der Bruder, etwas, was allerdings Maxwell nicht so richtig versteht. Was dann passiert, trifft Max wie ein Schlag ins Gesicht. Max steht abrupt auf, zieht sich in Windeseile etwas über und packt seine Sachen zusammen. Er will so schnell wie möglich weg. Das Licht knipst er dabei nicht an, um nicht besonders aufzufallen. Als er die Schlüssel von seinem Auto sucht, bemerkt er etwas in der hinteren Ecke des Raumes. Max schaltet das Licht an und da sah er ihn. Katies Vater saß in dem Sessel in der Ecke des Raumes.
Boah, ich habe mega Angst. Leute, ihr könnt euch das auch nicht vorstellen. Wir sind bei Lisa zu Hause und die hat einen Wintergarten und es ist irgendwie 23:30 abends. Es ist voll dunkel. Man ist so nur von Glas umgeben und Lisa erzählt diese Story.
Und wir sind quasi auch im Nichts. So sieht es zumindest aus.
Jo.
Seine leeren Augen starren ihn durch seine Brille hindurch an. Max schreit auf und rennt zum Auto. Startet es und tritt aufs Gas, die lange Einfahrt hinunter, bis er endlich auf der Straße ist. Weg von dem Anwesen. Er hält auf dem langen Weg nach Hause nur ein einziges Mal an, um zu tanken. Bei dem Halt checkt er sein Handy und sah eine Nachricht von Katie. Was zum Teufel ist passiert? Max antwortet nicht und fährt weiter Richtung Heimat. Als er zu Hause ankommt, schreibt er zurück: Ich weiß nicht, was du und deine kranke Familie geplant haben. Und ich will es auch nicht wissen. Bitte melde dich nie wieder bei mir und komm mir nie wieder nahe oder ich rufe die Polizei. Sie antwortet darauf nie. Max weiß, dass das, was passiert ist, dass er das nicht melden kann und keine Beweise hat für das, was passiert ist oder vor allem, was ihm eventuell passiert wäre. Und damit frohe und gruselige Weihnachtstage.
Hä, und das war's?
Ja.
Also, ich muss erst mal sagen, also erst dachte ich so, Max ist so ein bisschen paranoid.
Ja.
Okay, der Bruder ist ein bisschen komisch und der Vater ist ein bisschen komisch, aber man trifft ja häufig mal Menschen, wo man so denkt, okay, wo hast du deine Sozialkompetenz her? Aber dann, ich weiß nicht. Und eben auch mit der Nachricht von Katie dachte ich auch erst, okay, das hätte ja auch irgendwie für den Vater bestimmt sein können oder für den Paul.
Ja, das stimmt.
Das mit dem meinst du, er ahnt etwas? Und dann hätte er auch einfach mal sagen können, hey Katie, deine Mutter hat dir übrigens gerade geschrieben. Oder so. Aber ich meine, wer weiß, ob er dann direkt dran gewesen wäre. Mit was auch immer.
Ja, wer weiß, was da passiert wäre oder ob Maxwell nur ein bisschen paranoid war.
Was glaubst du denn, was die vorhatten?
Ja, schwer zu sagen. Es klingt so ein bisschen nach einem Komplott gegen Maxwell, aber
ja, aber
vielleicht
warum?
Hat er sich das auch nur eingebildet. Vielleicht ist es einfach echt eine creepy Familie.
Ich finde, das hört sich eher nach so einem Kult an oder sowas.
Vielleicht ein Ritual, wollten die irgendwas
mit ihm machen. Vielleicht waren es auch gar nicht ihre Eltern und ihr Bruder. Vielleicht war Paul auch eigentlich ihr Geliebter.
Ja.
Und die hatten so eine Kult-Family mit so zwei anderen älteren Leuten. Und dann haben die so gesagt, also Paul und Katie haben dann so gesagt, ja, komm, Katie, such du dir mal so einen jungen Typen. Wir brauchen da einen zum Opfern. An Weihnachten machen wir jedes Jahr so. Und dann kommt sie halt mit ihm zusammen und so voll das abgekaterte Spiel die ganze Zeit. Ich würde auf jeden Fall gern mehr dazu wissen. Hast du zufällig die Diskussion unter dem Reddit-Post gelesen? Oder nee, du hast es ja von der anderen Seite, ne?
Ja.
Vielleicht können wir es nochmal nachrecherchieren.
Ja, vielleicht posten wir nochmal ein paar Theorien im Nachgang.
Das ist auf jeden Fall schon eine creepy Story, die ja mir echt so eine Gänsehaut gegeben hat. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Situation gerade. Ich gucke mich auf jeden Fall ganz schön oft um.
Wer weiß, ob jemand hinter dir hinterm Glas steht.
Ist wirklich so. Naja.
Ja. Was hast du für einen Gruselfaktor denn mal für die Story?
Also schon einen ziemlich hohen. Weil auch wenn man sich in die Situation reinversetzt, stell mal vor, du bist zum ersten Mal bei einem neuen Partner. Mhm. Und übrigens denke ich das echt immer, wenn ich zum ersten Mal bei einem neuen Partner bin. Also jetzt nicht mehr, denn jetzt bin ich verheiratet. Aber dann denke ich echt immer so, boah, eigentlich voll krass, dass du gerade hier sitzt. Du kennst diese Leute ja eigentlich gar nicht. Und den Typen kennst du auch gerade mal 3 Monate. Und ja. So, man ist so inmitten fremder Menschen. Und dann passiert sowas.
Wenn dann sowas passiert, ja.
So, du kannst dich dann halt auf niemanden verlassen, außer auf dich selbst. Bist da völlig allein in der Situation. Deswegen würde ich der Story so ein Gruselfaktor von 8 schon geben.
Wow.
Also ich finde es schon echt gruselig.
Okay.
Muss ich sagen.
Ja, cool. Dann grusel du mich mal weiter, würde ich sagen.
Ja, gut. Die Geschichte, die ich habe, geht eher wieder so in die Richtung True Crime.
Mhm.
Oder vielleicht maybe True Crime.
Okay.
Denn man weiß eigentlich nicht so richtig, was passiert ist. Es ist auf jeden Fall auch eine bekannte Geschichte. Und ich habe die ausgewählt, weil die auch an Heiligabend passiert ist.
Da bin ich gespannt.
George Sodder emigriert 1908 mit gerade mal 13 Jahren gemeinsam mit seinem älteren Bruder vom italienischen Tula in die Vereinigten Staaten. Auch Jenny Schiprani verlässt bereits als Kind ihr Heimatland Italien. Die beiden lernen sich kennen, verlieben sich und heiraten schließlich. George schafft es vom einfachen Schienenarbeiter zum stolzen Besitzer einer Spedition. Das Paar bekommt 10 Kinder und lässt sich nördlich von Fayetteville, West Virginia, nieder. Das ist übrigens auch so ein Teil, in dem ziemlich viele italienische Einwandererfamilien wohnen, wie sie eben auch selber sind. In dieser Gegend werden sie zu einer der höchst angesehensten Familien und ja, leben bis dato quasi den American Dream auf perfekte Art und Weise. Jetzt zu dem Abend, der alles veränderte. Es ist der 24. Dezember 1945. Der Zweite Weltkrieg ist gerade vorbei. Bei der Sodder-Familie herrscht buntes Treiben. Bis auf den ältesten Sohn Joe, der noch in der Army ist, ist die gesamte Familie beisammen. Marion, die älteste Tochter, hat gerade einen neuen Job in einem Dollarstore begonnen. Weißt du, das sind so diese 1-Euro-Läden quasi bei uns.
Okay.
Und überrascht 3 ihrer jüngeren Schwestern mit dort gekauften Geschenken. Die 12-jährige Martha, die 8-jährige Jenny und die 5-jährige Betty freuen sich so sehr darüber, dass sie ihre Mutter quasi anflehen, noch ein bisschen länger wach bleiben zu dürfen. Obwohl es schon 22 Uhr ist, stimmt Mutter Jenny der Bitte zu. Allerdings nur unter der Bedingung, dass auch der 14-jährige Morris und der 9-jährige Louis wach bleiben. Die beiden Söhne sollen noch die Kühe in die Ställe bringen und die Hühner füttern, bevor sie selbst zu Bett gehen. Die Mutter nimmt ihre jüngste Tochter Sylvia und geht ins Bett. Ihr Mann und die beiden ältesten Söhne John und George Jr. schlafen bereits. Sie hatten den ganzen Tag gearbeitet. Um 00:30 in der Nacht, Jenny erwacht aus ihrem Schlaf, klingelt plötzlich das Telefon. Sie geht die Treppe hinunter und nimmt den Hörer ab. Am anderen Ende der Leitung ist eine Frau. Jenny kennt die Stimme der Frau nicht. Und auch die Person, die mysteriöse Anruferin sprechen will, kennt Jenny nicht. Sie sagt der Frau, sie müsse sich verwählt haben. Die Anruferin lacht. Jenny wird dieses Lachen später als sehr merkwürdig beschreiben. Dann ist es still. Jenny wundert sich, beschließt dann aber, zurück ins Bett zu gehen. Doch sie hält inne. Die Lichter sind noch an, die Vorhänge offen und die Türen unverschlossen. Merkwürdig, denkt sie. Eigentlich kümmern sich die Kinder darum, sollten sie nach den Eltern zu Bett gehen. Seufzend zieht Jenny die Vorhänge zu, schaltet das Licht aus und schließt ab. Die älteste Tochter Marion findet sie schlafend auf der Couch vor und weckt sie, bringt sie ins Bett. Da Jenny die restlichen 5 Kinder nicht sieht, also die, die noch mit den Spielsachen gespielt haben und die beiden Söhne, die die Kühe und Hühner noch versorgen sollten, nimmt sie an, diese schlafen bereits in ihrem Zimmer auf dem Dachboden. Sie geht wieder zu Bett. Nur kurze Zeit später, um 1 Uhr morgens, wird Jenny wieder wach. Sie hört ein sehr lautes Geräusch. Etwas sehr Schweres muss auf das Dach des Hauses gefallen sein. Danach hört sie, wie der unbekannte Gegenstand hinunterrollt. Die Mutter registriert zwar den Vorfall, döst aber sofort wieder ein.
Okay.
30 Minuten später wird ihr Schlaf in dieser Nacht zum letzten und auch endgültigsten Mal gestört. Jenny riecht Rauch. Sie entdeckt, dass das Büro ihres Mannes in Flammen steht. George weckt seine beiden ältesten Söhne. Gemeinsam mit Mutter Jenny und den Töchtern Marion und Sylvia können sie sich vor den Flammen retten. Zuvor versuchen sie panisch, die 5 Kinder zu wecken, von denen sie annehmen, dass sie auf dem Dachboden schlafen. Da die Treppe zum Dachboden bereits brennt, rufen sie nach den Kindern. Doch nichts. Alle Kontaktversuche bleiben unbeantwortet und die Eltern sind ihrer Ohnmacht hilflos ausgesetzt. Auch die Umstände arbeiten merkwürdigerweise gegen sie. Keins der Telefone in der Umgebung scheint zu funktionieren. Alle Leitungen sind tot. George will seine gefangenen Kinder über ein Außenfenster erreichen. Die Leiter, die er dafür braucht, steht jedoch nicht an ihrem normalen Ort, an dem Ort, an dem sie immer steht. Tatsächlich ist sie in dieser Nacht nirgends aufzufinden.
What?
George versucht dann, 2 seiner Trucks aus der Spedition ans Haus heranzufahren, um darauf zu klettern und so die Kinder zu erreichen. Doch die Trucks springen nicht an, obwohl sie nur einen Tag zuvor noch funktionierten. Den entkommenen Sodders bleibt nur dabei zuzusehen, wie alles, was ihnen lieb ist, niederbrennt. Wegen der dünnen Besetzung der Feuerwache, viele Männer kehren eben gerade erst aus dem Zweiten Weltkrieg zurück, und der diensthabende Wachmeister kann das Feuerwehrauto nicht fahren.
Was ist denn da los?
Ja, das ist auch noch eine ziemlich merkwürdige Geschichte. Genau, also wegen der dünnen Besetzung der Feuerwache erreicht der Löschtrupp das Unglück erst am nächsten Morgen. Zu dem Zeitpunkt sind allerdings nur noch Schutt und Asche übrig. Die Sodders sind am Boden zerstört, haben sie doch 5 ihrer Kinder in dem tragischen Feuer verloren. Und dann wird es noch seltsamer. Die Ermittlungen zum Brand ergeben, dass sich keine Knochen im Haus befinden. Die Erklärung, die Kinder müssen im heißen Feuer komplett verbrannt sein. Doch Jenny Sodder kann das nicht glauben, hat das Feuer doch gar nicht so lange gebrannt. Sie befragt einen Angestellten eines Krematoriums, der ihr sagt, dass menschliche Knochen einem Feuer wie dem im Haus der Sodders mit Leichtigkeit trotzen können. Die Familie ist von da an der festen Überzeugung, die Kinder wurden entführt. Aber welche der beiden Geschichten ist wahr und welche nicht? Es gibt Hinweise, dass das Haus der Sodders mit Absicht in Brand gesteckt wurde. George Sodder war ein großer Kritiker Mussolinis, es war 45, und das war überall bekannt. Das passte so manchen Leuten nicht. War es also vielleicht ein politisches Motiv?
Mhm.
2 Monate zuvor hatte George außerdem eine Auseinandersetzung mit einem Versicherungskaufmann, der ihm drohte. Wörtlich sagte er wohl, dass sein Haus in Flammen aufgehen würde und seine Kinder sehr darunter zu leiden hätten. Oh. Alles auch nur, weil George so ein großer Mussolini-Kritiker war.
Mhm.
War es also der Versicherungskaufmann, der das Haus in Flammen setzte? Dann gab es noch einen arbeitssuchenden Tagelöhner. Der warnte George, dass sein Verteilerkasten nicht brandsicher installiert sei. Und das, obwohl George gerade erst den kompletten Stromkreislauf hatte erneuern lassen. In den Wochen vor dem Unglück hatten die ältesten Söhne außerdem des Öfteren ein unheimliches Auto beobachtet, dessen Insassen die jüngeren Zodder-Kinder beim Heimweg aus der Schule beobachteten. War es also vielleicht auch die sizilianische Mafia aus der Gegend, die George um Geld erpressen wollte? Aber wieso kam dann nie ein Erpresserbrief oder ein Telefonanruf?
Mhm.
Also es gibt sehr viele Fragen, wie du weißt.
Ja.
Merkwürdiger wird die Geschichte noch, als ein Arbeiter an den Telefonleitungen den Zodder später mitteilt, dass jemand kurz vor dem Brand die Leitung in 4,30 Meter Höhe gekappt haben muss. Also absichtlich.
Okay.
Die rettende Leiter, mit der George den Dachboden hätte erreichen können, wurde einige Tage nach dem Brand an einer 25 Meter entfernten Böschung gefunden.
Hm.
Obwohl keine menschlichen Überreste in den Überresten des Hauses zu finden sind, halten die Ermittler an ihrer Geschichte fest. Die Kinder sind in dem Brand umgekommen. Doch die Sodders glauben nicht daran. Und auch in den kommenden Jahren werden ihre Zweifel an der Version der Polizei gefüttert. Eine Frau in Charleston behauptet, die Kinder mit zwei italienisch sprechenden Männern in einem Hotel gesehen zu haben. Eine andere Quelle gibt an, Martha würde in einem Kloster festgehalten werden. Und ein Barkeeper soll eine belastende Konversation über die Geschehnisse des Abends in Texas mitbekommen haben. Im Jahr 1968 erzählt eine Frau, dass der vermisste Louis Sodder ihr nach ein paar Getränken zu viel seine wahre Identität gestanden hat. Die Sodders finden den Mann, der behauptet, Louis zu sein, und stellen ihn zur Rede. Er streitet alles ab. Im gleichen Jahr erhalten die Sodders ein Foto. Darauf ein Mann mit sehr hoher Ähnlichkeit zu Louis. Auf der Rückseite steht geschrieben: Louis Sodder. I love brother Frankie. Little boys. Und dann die Buchstaben-Zahlen-Kombination A90132 or 35. Die Sodders erfahren nie, was es damit auf sich hat. Ein Jahr später stirbt George. Jenny folgt ihm 1989. Die Ungewissheit über den Verbleib ihrer 5 Kinder nehmen sie mit ins Grab. Was glaubst du, Lisa?
Boah,
was
wie schrecklich.
Passiert? Es ist wirklich eine schreckliche Geschichte.
Ja, wo es auf jeden Fall anscheinend ziemlich viele Theorien gibt. Also Fremdeinwirkung ist ja, glaube ich, dann wohl bewiesen, oder? Irgendwie ein Brandsatz fiel dann aufs Dach, oder?
Also es gibt schon die Vermutung, auf jeden Fall, weil die Sodders haben irgendwie ein paar Tage später auch in ihrem Garten so eine Art Handgranate gefunden, was zum Beispiel dieses laute Geräusch auf dem Dach erklären würde. Die Polizei aber zum Beispiel arbeitet so völlig gegen die Vermutung der Fremdeinwirkung. Die sagen nämlich, dass ein Schaden an der Elektronik den Brand ausgelöst hat.
Okay.
Aber die Sodders glauben das nicht, weil zum Beispiel auch während dem Brand erstmal unten noch, also als der Brand schon ausgelöst war, das Licht noch leuchtete. Und wäre der elektrische Kreislauf halt beschädigt gewesen, dann hätte das nicht funktioniert. Und auch das mit der Telefonleitung, die sind dann auch zu Nachbarn, haben versucht, die Feuerwehr zu erreichen. Mhm. Aber auch da gingen die Telefone nicht. Also es wurde quasi ja der Telefonanschluss der gesamten Umgebung gekappt. Und was auch noch merkwürdig ist, ist das mit diesem diensthabenden Feuerwehrchefmann, der da auch kein Auto fahren konnte und so. Irgendwie kommt den Sodders nämlich dann nachher zu Ohren, dass dieser Feuerwehrmann wohl ein Herz gefunden hat in diesem Haus.
Ein Herz?
Also quasi, ja, so sterbliche Überreste. Und dieses Herz mitgenommen hat, das in einen Karton getan hat und vergraben hat. Und dann gehen die zu diesem Typen. Und das stimmt auch wirklich. Die graben dann so eine Box aus. Und dann stellt aber ein Gerichtsmediziner fest, dass es irgendwie eine Rinderleber ist, die aber auch nie so großer Hitze ausgesetzt wurde.
Und also das war jetzt der Feuerwehrmann.
Ja, genau. Mhm. Also es ist auch irgendwie eine mega merkwürdige Story. Und da wird halt vermutet, dass der so ein bisschen seine Inkompetenz vertuschen möchte, weil jetzt auch häufig gesagt wurde, dass das Haus nach dem Brand gar nicht richtig untersucht wurde.
Mhm.
Also, dass es schon irgendwie sein könnte, dass da vielleicht noch sterbliche Überreste waren, die aber nur mal so kurz da durchgeschaut haben.
Mhm.
Und man muss auch sagen, im Frühling nach dem Brand hat der George Sodder auch dieses gesamte Grundstück und das abgebrannte Haus platt machen lassen. Also der hat das alles umgegraben und Blumen da drauf gepflanzt, um eben so eine Gedenkstätte für seine Kinder zu haben. Und ja, vielleicht ist dabei auch einiges verloren gegangen. Ich finde es aber halt so creepy, weil super viel auch auf ein Fremdverschulden hindeutet.
Ja, also von Polizei und, oder was meinst du?
Nee, ich finde jetzt eher so zum Beispiel von der Mafia oder auch das mit dem Versicherungsvertreter.
Ach so, das ist auf jeden Fall weird. Irgendwie jemand von außen noch.
Ja, oder auch, dass die Leiter weg war, dass die Autos nicht angesprungen sind. Dann auch dieses Foto, so 24 Jahre später, von dem Sohn, der eigentlich im Feuer gestorben sein soll.
Ja, ja.
Was denkst du, ist passiert?
Ja, also so eine Mafia-Theorie finde ich auf jeden Fall, wirkt schon plausibel. Ja, also es klingt auf jeden Fall für mich auch, wie gesagt, stark nach irgendeiner Fremdeinwirkung. Vielleicht, man weiß ja auch nicht genau, ob die irgendwie noch, was davor alles so gelaufen ist, ne? Ich weiß nicht, ob die Familie dann so die Wahrheit dann im Nachhinein, ob da irgendwas vorher gelaufen ist.
Also die waren schon, die schienen schon, also ihr ganzes Leben so, als würden die nicht richtig wissen, was da passiert ist.
Mhm.
Also ich glaube, für die Sodders war es so das Leben vor diesem Brand und das Leben nach diesem Brand.
Mhm.
Und danach war es halt der komplette Lebensinhalt von denen herauszufinden, was da mit den Kindern passiert ist. Die haben auch so Privatdetektive engagiert, sind wirklich jedem Hinweis nachgegangen, auch durchs Land gereist.
Aber dann finde ich es irgendwie komisch, dass der Vater das Grundstück direkt platt macht, so falls,
ich weiß
nicht, da konnte man doch dann bestimmt, irgendwie hatte man bestimmt noch irgendwelche Indizien für irgendwas im Nachhinein finden können, oder?
Das ist echt auch ein bisschen merkwürdig, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Also da dachte ich direkt irgendwie, ist mir ein bisschen suspekt. Aber ja, ist auf jeden Fall schwierig zu beurteilen, was da passiert ist, finde ich. Das ist alles so sehr, ja, komplex und
ja, es sind halt so auch viele Sachen,
viele die Sachen, genau.
Ja, und das mit der Anruferin konnte übrigens die Polizei später zurückverfolgen. Und das war wohl wirklich jemand, der sich verwählt hatte.
Mhm.
Aber es ist trotzdem super creepy, dass es genau in dieser Nacht passiert.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, ja, und also, fandest du es ein bisschen gruselig?
Es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ziemlich gruselige Weihnachtsgeschichte. Ich bin bei meiner Recherche ja auch, im Vorfeld sagen wir uns meistens so die Namen von unseren Geschichten, damit wir nicht zufällig die gleiche machen.
Ja, das ist auch echt eine ziemlich.
Und ich glaube, ich hätte sonst fast die gleiche Story gemacht, weil man auf jeden Fall nicht groß um diese Geschichte herumkommt, wenn man nach gruseligen Sachen, die an Weihnachten mal passiert sind, sucht. Und war deshalb auf jeden Fall sehr gespannt auf die Geschichte und wurde nicht enttäuscht. Also das war schon ganz schön creepy.
Ja, dann sag mal, was für einen Gruselfaktor gibst du der Story?
Also ich muss sagen, eine Gänsehaut hat es bei mir nicht erzeugt. Also ich war eher so gespannt irgendwie, was jetzt passiert, was jetzt kommt und nicht in erster Linie super gegruselt, glaube ich. Vielleicht ja. Dann im Nachhinein mit dem Foto irgendwie, das war schon creepy.
Das kann ich Ihnen nachher auch mal zeigen. Das posten wir auch auf unsere Insta-Seite, ja, dann könnt ihr das auch mal sehen.
Genau. Also ich wäre so bei einer 6 von 10.
Wirklich?
Glaube ich.
Ja. Weil du bist so was gut den Gruselfaktor immer zu mir, Lisa. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, dass ich dir letztes Mal eine 4 gegeben habe.
Ja, ich wollte jetzt keinen knallharten Abstieg von deiner 9 beim letzten Mal. Nein, aber eine 6, finde ich, hat die Geschichte schon verdient. Also ist, glaube ich, ja.
Mysteriös.
Eine mysteriöse Weihnachtsgeschichte.
Ja.
Puh, ob wir jetzt schlafen können.
Ob ich jetzt gleich alleine nach Hause fahren kann.
Uiuiui.
Ja. Ja. Aber wir wünschen euch auf jeden Fall schöne Weihnachtstage.
Gruselige Weihnachtstage. Auch.
Ja.
In erster Linie schöne Weihnachtstage.
Wenn ihr auf die Waage steigt, Anna. Haha. Schenkelklopfer.
Gut. Ja.
Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt auf Spotify und wenn ihr...
Auch auf allen anderen Plattformen, wo man Podcasts hören kann, sind wir übrigens vertreten, aber...
Die benutzen wir selber
hauptsächlich
nicht.
Hauptsächlich auf Spotify.
Und natürlich könnt ihr uns auch auf Instagram folgen bei gruselfaktor.podcast. Und ja, das waren... Lisa und Katha für euch. Frohe Weihnachten. Over and out.
Tschüss.